tolle Dinger. Das nachts im Auto im Dunkeln, vorne drin gelegt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe nur vorgestellt, wie das wäre.
Polizei.
Als Jugendlicher habe ich mal so ein dummes Ding gedreht. War eine große EC-Tagung. Alle wollten weg, ich auch. Und ich hatte damals so ein altes Auto mit zwei verschiedenen Hupen und so einem Blaulicht. Und dann die abwechselnd gedrückt. Die haben alle Platz gemacht, bis sie gesehen haben, was für ein Auto kommt. Da waren sie nicht so glücklich. Nachher war ich froh, dass keine echte Polizei dabei war. Aber so Lampen habe ich schon immer geliebt. Nur früher waren das ja Dinger, die waren so riesig. Kennt ihr noch so richtig, dass man da ein bisschen weiter leuchten konnte? Heute finde ich das schon stark, wenn jemand guckt. Jetzt in dem hellen sieht man nicht so, aber ja, das ist ganz schön hell. Und wenn ich jetzt, so mache, dann... Also wir haben bei uns so hinterm Grundstück so große Bäume stehen. Und im ganz Dunkeln sieht man dann in dem Geäst noch drin, welche Vögel das sind. Ja. So ein kleines Ding. Aber ein durchdringendes Licht. Ich habe jetzt keinen Laserpointer mitgebracht. Das hätte dann für die Augen wirklich noch gefährlich werden können. Aber ein Stückweise hat das mit dem zu tun, worum es heute geht, bei Thyatira. Deswegen habe ich das als Einstieg mal mitgebracht. Es geht ja weiter in dieser Reihe der Sendschreiben. Und als Erinnerung, wer eine mal nicht gehört hat und noch hören möchte, die komplette Reihe, liegen noch Zettel aus, wo ihr die Adresse habt, sonst offenbarung.predikisto.de, da kommt ihr auf die ganze Playlist bei YouTube, wo ihr alle ansehen könnt. An den Sendschreiben finde ich immer wieder spannend, dass sie verschiedenste Situationen des Gemeindelebens beleuchten und man sich selber manchmal fragen kann, was davon trifft auf uns zu, was gilt vielleicht für uns, was nicht. Und das ganz Besondere daran ist, dass ja nicht irgendein Regionalleiter wie Nils oder ein Direktor der EG oder sowas das schreibt, sondern das sind Briefe, die von Jesus selber kommen, von dem Auferstandenen, der sein ganzes Leben dafür gegeben hat, dass wir Gemeinde leben können, der Gemeinde erfunden hat, der möchte, dass wir Gemeinde leben und zusammengestellt hat. Und diesen sieben Briefen, die sieben Sendschreiben, ist es so etwas, wo ich denke, ein großer Bereich abgedeckt ist. Es galt damals ganz konkret für diese Gemeinden, diese Situation hinein, wo sie lebten. Aber das eine oder andere kann man gut ableiten, auch auf unsere Situation. Und die Briefe haben ja damals auch die Runde gemacht. Sie sind nicht nur in einer Gemeinde geblieben, die haben die Gemeinden sich ausgetauscht, wie alle anderen Briefe auch. Und so halten uns diese Sendschreiben so eine Art Spiegel auch vor. Zunächst nochmal wieder ein paar Informationen zur Thyatira. Die Elisabeth hat am Anfang ja schon ein paar Infos weitergegeben. Auf der Karte seht ihr hier Thyatira damals. Heute gibt es das auch noch, die Stadt. Heute heißt sie Akishar. Sie war in der Antike ja eine bedeutende Handels- und Industriestadt in dieser kleinen asiatischen Landschaft Lydien. Sie gelangte nach dem Aristokratenaufstand 129 vor Christus an Rom und gehörte dann zu der Provinz Asia. Paulus schreibt ja auch an die Christen in Asia. Das war also nicht irgendwo in Asien, sondern war diese Provinz Asia in der heutigen Türkei. Viele Infos habe ich dazu jetzt nicht, deswegen gehen wir gleich im Text weiter. Und jetzt lesen wir über diese Gemeinde. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, da spricht der Sohn Gottes, der da hat Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleich wie Erzglut. Ich weiß deine Werke. Deine Liebe und deine Treue und dein Dienst und dein Harren und deine letzten Werke sind größer als die ersten. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich selbst eine Prophetin nennt und lehrt und meine Knechte verführt zur Unzucht und zum Götzenopferfleisch. Und ich habe ihr eine Frist gegeben, damit sie Buße tue. Aber sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenlager und diejenigen, die mit ihr Ehebruch getrieben haben, in große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich töten durch Pest und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der da Nieren und Herzen erforscht und ich werde euch geben, einem jeden nach seinen Werken. Ich sage aber euch, den übrigen in Thyatira, die nicht haben diese Lehre, die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie die Anhänger Isabels sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Nur haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Denn der siegt, und meine Werke bis ans Ende hält, werde ich Vollmacht über die Nationen geben. Und er wird sie mit einem eisernen Stock weiden, wie irdenes Geschirr zerbricht. Wie auch ich empfangen habe von meinem Vater, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß nicht, ob das der Grund war, Michael, warum du den Morgenstern eben ausgewählt hast als Lied.
Ein
bisschen. Ja. Gut, gehen wir zum Einzelnen durch. Da spricht der Sohn Gottes, der da hat die Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleich Erzglut. Wir merken auch hier zu Beginn jedes Sendschreibens, jeden Briefes wird deutlich, dass Jesus die Gemeinde mit einem ganz konkreten Vergleich anspricht, mit einem Bild, dem er sich gegenüberstellt. Und er sagt jeder Gemeinde, ich weiß, was bei dir los ist. Finde ich beruhigend. Gott weiß, was los ist. Und das galt nicht nur den Gemeinden damals, das gilt auch uns. Und auch in Thyatira stellt Jesus sich so vor, wie es dieser Situation entsprechend angepasst ist. Ich habe mal hier die Augen wie Feuerflammen rausgenommen. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich diese Lampe vorhin hatte, ne? Die genau hinguckt, die genauso genau beleuchtet, die auch das Kleinste sichtbar macht, was da ist. Ja, Jesus stellt sich vor als der Unbestechliche, der Unnachgiebige, der Standhafte. Füße wie Erzglut. Glut heißt rein und Erz ist das Feste. Dazu Augen, die alles durchschauen. Heute wird man wahrscheinlich eher Laserstrahlen, Laserpointer, sowas nehmen. Ist ja schon faszinierend, was man mit Lasertechnik alles machen kann. Wie man in Augen Sachen reparieren kann, tiefer gelegenen Schichten, können wir heute alles viel leichter nachvollziehen wie die Menschen damals. Und Jesus sagt, ich kann durchsehen, ich sehe durch. Da ist nicht nur was davor, was mich blendet, ich sehe auch, was dahinter ist. Und so wird in Thyatira deutlich, der auferstandene Herr Jesus beginnt mit seinem Gericht immer zuerst bei seinen Leuten. Fällt übrigens nicht in Thyatira auf, fällt bei allen Gemeinden auf. So wie jede Erweckung zuerst dort anfängt, wo Christen Buße tun, wo Christen sich neu Gott zur Verfügung stellen, so kommt Gott auch mit seinem Gericht zuerst bei seinen Leuten. Er räumt im eigenen Haus immer zuerst auf. Bei denen, die zu ihm gehören, bei den Königskindern, bei denen, die Zeugen seiner Wahrheit sind, bei denen, deren Aufgabe es ist, Licht und Salz der Welt zu sein. Und Gottes Gemeinden haben einen Auftrag, der ihre Existenzberechtigung darstellt. Das sind diese beiden Begriffe, Licht und Salz. Unsere Aufgabe ist, in dieser Welt Licht zu sein, das auf Jesus hinweist. Und da passt so eine Lampe auch ganz gut, wenn es richtig dunkel ist. Da, wo Licht ist, sieht man was. Das ist unsere Aufgabe als Christen auch heute, Licht zu sein, dass Menschen sehen, wo ist Leben, wo ist Hoffnung, wo geht es zur Ewigkeit, wer ist Gott? Und Salz zu sein, das eine Wirkung in dieser Welt entfaltet. Jetzt haben wir Ostern gefeiert, die meisten essen Ostereier mit Salz, glaube ich. Wenn kein Salz dabei ist, kann man auch essen, also ich brauche jedenfalls Salz dabei. Oder wenn man Essen isst, das ziemlich fade ist, dann weiß man, wie wertvoll Salz ist. Aber wehe, wenn Essen versalzen ist. Zu viel Salz auf einem Haufen ist ungesund. Und ich glaube, das ist ein Bild, das ich ganz gerne manchmal anwende, sage, wenn wir Christen nur auf einem Haufen kleben und sagen, wir warten jetzt, bis Jesus wiederkommt, ist das ungesund. Ist das manchmal zum... Ja. Nein, wir sollen in dieser Welt Wirkung zeigen. Und dort, wo wir sind, ist Jesus in seinem Geist mit uns. Da sind wir Wirkung in diese Welt hinein. Der Standhafte nun gibt bei keiner Gemeinde klein bei. Auch das fällt in allen Sendschreiben auf. Überall hat er was zu loben, werden wir bis zum letzten Sendschreiben merken. Aber er übersieht nichts. Sagt nicht, naja, ich krieg so viel Gutes hin, also was anderes sehe ich mal hinweg. So sehr Jesus sich über all das Gute freut, das vorhanden ist, so klar und unmissverständlich spricht er aber auch an, was eben nicht zum Lebensstil seiner Gemeinde passt. Es erinnert uns an das, was Lukas uns von Jesus selber überliefert hat, wo er sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, wem viel anvertraut ist, bei dem wird man umso mehr fordern. Das heißt, auch wenn wir viel Gutes hinkriegen, viel Gutes leisten, ist es unsere Aufgabe, Und dann fordert er das auch ein. Ist uns denn bewusst, dass wir, und deswegen glaube ich, dass Jesus auch so konkret in diese Gemeinden anschreibt, auch in die Sendschreiben, so konkret ins Detail geht, ist uns bewusst, dass wir, die wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, die Menschen sind, denen der Herr viel, ganz viel, nämlich alles anvertraut hat. Er ist gegangen und hat gesagt, ihr macht jetzt weiter. Und dieser Auftrag gilt uns heute genauso, auch noch 2000 Jahre später. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir weitermachen. Und Nachfolge ist darum kein Spiel, sondern ein Lebensstil. Und all die Jüngerschaftskurse, die ersten Module mitgemacht haben, werden das entdeckt haben. Das heißt, Nachfolge heißt, in einem Heiligungsprozess zu leben, sich von Jesus verändern zu lassen, für Jesus zu leben mit dem, was er uns gegeben hat. Und dass das oft eine ganz natürliche Sache ist. Das heißt, dass Gemeinde kein Club ist für ein nettes Vereinsleben oder persönliche Selbstverwirklichung, sondern Gemeinde ist immer eine Dienstgemeinschaft in der Nachfolge Jesu. Bei Jesus gibt es keine Zuschauer. Keine. Und für alle, die jetzt sagen, ich bin alt, ich bin krank, ich kann nicht mehr, ihr wisst gar nicht, was für eine Bedeutung Beten hat dann. Was für eine Bedeutung Beten hat. Das kann fast jeder noch bis zum Ende. Fast jeder. Ich will damit sagen, jeder wird gebraucht und keiner ist in der Gemeinde unnütz. In Thyatira sieht Jesus, wie es in anderen Gemeinden auch macht, ganz genau hin. Mit laserscharfem Blick entgeht ihm nichts und er spricht nun beides an, sowohl das Positive wie auch das Negative. Und er fängt mit dem Positiven an. Ich weiß deine Werke, deine Liebe und deine Treue, und dein Dienst und dein Harren und deine letzten Werke sind größer als die ersten. Was für ein dickes Lob. Ich sehe deine Werke. Ich weiß, was du tust. Und tust mehr als am Anfang. Das heißt, du wächst. Du tust mehr als früher. Du hast dazugelernt. Ja, er lobt die Liebe zu Jesus, die Beziehung zu ihm. Ich kenne deine Liebe. Obwohl nicht bei allen. Das kommt aber gleich erst. Bei Isabel, die kommt nicht als nächstes dann dran. Am ersten Mal lobt er die Beziehung zu ihm, die ihm die Treue gehalten haben, die treu geblieben sind, die sich nicht haben irre machen lassen, auch als in der eigenen Gemeinde es drunter und drüber ging, sich nicht haben irre machen lassen, die ihren Dienst treu im Blick tun, sie haben andere im Blick, ihr Aushalten, ihr Durchharren, auch wenn es schwierig geworden ist. Und auch ihr geistliches Wachstum sieht er, die größeren Werke als früher, die Lernfortschritte. Und das ist anders als zum Beispiel in Ephesus, wo die Gemeinde die erste Liebe verlassen hat, wo ihr sagt, ihr habt diese erste Liebe verlassen. Nein, in Thyatira nicht. Jesus lobt hier das geistliche Wachstum. Und damit wird in Thyatira etwas von dem sichtbar, von dieser verändernden Kraft, die Gott in uns hineinlegen möchte, die sein Geist in uns wirkt, die Jesus selbst bewirkt. Und das ist doch ein richtig dickes Lob. Da kann man sich richtig drüber freuen. Was könnte und würde Jesus bei uns hervorheben? Worüber freut er sich bei uns? Was würde er bei uns loben? Worin sind wir gut? Worin sind wir treu? Ich glaube, es gibt eine große Herzlichkeit, eine große Hilfsbereitschaft, viele Dinge, die mir da ganz spontan einfallen. Sieht Jesus auch? Freut er sich auch drüber? Wo Glaubenswachstum da ist, wo Bereitschaft ist, weiterzulernen, freut er sich drüber. Und wie sieht das Glaubenswachstum bei dir und bei uns in der Gemeinde aus? Darf sich jeder selber fragen und als Gemeindeleitung fragen wir uns das auch immer wieder. Aber diesen Fragen sollen wir uns auch stellen. Ich glaube, dass sie darum die Sendschreiben in der Bibel stehen, dass wir uns diesen Fragen stellen, denn sie geben konkrete Aussagen Gottes wieder, wie er es sieht, wie er etwas beurteilt. Und so konkret die Sendschreiben an konkrete Gemeinden gingen, so aktuell sind die angesprochenen Themen bis heute. Nicht immer 1:1 übertragbar, aber doch vergleichbar. Thyatira ist nicht Ephesus, Sardes oder Nordhorn. Aber alles, was Jesus anspricht, was in diesen Gemeinden vorkommen kann, passiert bis heute so und kann für uns heute genauso aktuell sein. Aktuell ist, glaube ich, mit Sicherheit bis heute, dass wir uns gern von dem blenden lassen, was gut ist, was schön ist. und dass man sich schwer tut mit dem, wo man sagt, das läuft nicht so richtig gut. Und so ging es ja eigentlich allen Gemeinden. Und so geht es auch heute noch fast allen Gemeinden. Über das Schöne, wo man drin gut ist, freut man sich. Das andere möchte man lieber irgendwie mitschleifen. Und jetzt kommen wir damit zu dem, was Jesus bei der Gemeinde Thyatira nicht ausblendet, was man selber aber vielleicht gerne so schleifen lässt, will ich jetzt mal sagen. Jetzt heißt es aber, ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich selbst eine Prophetin nennt und lehrt und meine Knechte verführt zur Unzucht und zum Götzenopferfleisch. Das Weib Isabel erinnert an die Königin Isabel aus 1. Könige 16. Isabel wurde damals von Ahab zur Frau genommen und mit ihr kam der Götzendienst ins Volk und sie hat das ganze Volk verführt. Sie hat den Elia, menschlich gesagt, bis zur Weißglut gebracht. Und selbst als Elia diesen großen, ich sag's mal anstrichen, Erfolg hatte über die Baalspriester und alle, selbst da hat sie ihn immer noch versucht umzubringen. Isabel war so erfolgreich, weil Ahab sich nicht durchsetzte, seiner Verantwortung als König nicht gerecht wurde. Er wirkt wie so, manchmal wie so ein kleiner dummer Junge, der das tut, was die Isabel sagt. Naboths Weinberg zum Beispiel. Lauter solche Geschichten. Er genoss es, wie Isabel sich zum Beispiel eben um Naboth und andere Dinge kümmerte, die sie eigentlich gar nichts angingen, die für viele unschuldige Menschen tödlich ausgingen. Ahab genoss die Erfolge seiner Frau, die über Leichen ging. Aber Gott gibt es auch noch. Und schon während Ahabs Leben wurde er davon vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Und die Ausrede, die Frau war es, ich war es nicht, hat bei Gott noch nie gezählt, seit Adam und Eva so. Der auferstandene Herr sieht alles, ihm entgeht nichts. Aber was hat hat die Isabel von damals, die seit Jahrhunderten tot ist, mit Thyatira zu tun? Ich glaube nicht, dass es eine wörtlich genannte Isabel in dieser Gemeinde gab, sondern dass Isabel das Bild ist für das Verhalten von der Isabel aus den Königen. Sie steht für die Entscheidung der Gemeinde, sich der Irrlehre auszusetzen, nichts dagegen zu unternehmen, es laufen zu lassen, so wie Ahab sie hat machen lassen, obwohl er eigentlich verantwortlich dafür war. Sie steht für fehlenden Mut, fehlendes Verantwortungsbewusstsein, die Gemeinde am Wort Gottes prüfend zu leiten. Und dafür einer Frau hier die Lehre zu überlassen, die die Gemeinde von Gott wegleitet. Adolf Pohl hat in dieser Studienbibel das so beschrieben. In Thyatira scheint man der predigenden Irrlehrerin der Gemeinde die Gemeindebelehrung überlassen zu haben, während die von Christus gelobten Jünger sich auf das Feld der praktischen Nachfolge zurückzogen. Isabel ist hier sicher ein symbolischer Name. Über sie drang der syrische Fruchtbarkeitskult in Israel ein. Fruchtbarkeitskult hieß, Baal wurde verehrt, ihm wurden Opfer gebracht, damit die Ernte gelingt, damit die Herden sich ordentlich vermehren und so weiter. Sie brachte hunderte von Propheten der heidnischen Fruchtbarkeitsgöttin ins Land, rottete die Propheten des Herrn aus, schüchterte Elia ein, so wurde sie Muster der Lügenprophetie. Und auch hier verführt sie meine Knechte. Vom Neuen Testament her gibt Gottes Wort die Anweisung, dass älteste Männer die geistliche Verantwortung vor Gott tragen. Wie das gelebt wird, kann sehr unterschiedlich gestaltet werden. Aber dass Männer, Älteste vor Gott Verantwortung tragen, über die Lehre wachen sollen, das ist im Neuen Testament ziemlich eindeutig. Bei Isabel war dagegen eindeutig, dass sie das für gut erklärte, was der Gesellschaft Spaß machte, das, was man so tat, was in ist, was Spaß machte. Ethisch-moralische Schranken gab es da nicht. Das sind ja Spaßbremsen. Und wir stellen fest, dass die Methoden der Führung der Gemeinde sich damit gar nicht groß verändert haben. Das, was heute immer wieder ein Thema ist, und ganz oft erlebe ich das, dass Leute sagen, wenn ich zu Jesus komme oder Gottes Wort lese, Bibel lesen will, dann darf ich ja alles nicht. Das ist so ein Standardsatz, weiß ich, ob ihr das auch schon gehört habt. Das ist so die Vorstellung, dass aber Gott eine ganz große Freiheit uns geben möchte, indem er Regeln gibt, indem er sagt, ich möchte nicht, dass du irgendwo abstürzt. Das entdeckt man nicht so schnell. Und so gibt es leider heute immer mehr Kirchen und Gemeinden, wo das, was damals üblich war, auch heute wieder üblich ist. Sex vor außerhalb der Ehe ist dann noch die kleinste Form. Ich sage nur Stichwort Queer. und keiner macht, sagt Stopp. Im Gegenteil, sage ich, was, dann ist man der große Moralist, ist ein Totschlagargument. Man muss doch mit der Zeit gehen, sonst kann man keine Menschen erreichen. Ich brauche das nicht weiter ausführen. Ich glaube, euer Vorstellungsvermögen, das wir erleben, reicht an dieser Stelle vollkommen aus. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, im Positiven wie im Negativen. So verführte jedenfalls Isabel die Gemeinde. Wörtlich heißt es hier sogar, meine Knechte. Sie verführte meine Knechte von Gott weg. Und auch hier auffallen, diese Verführung kam nicht von außen, nicht von dem Staat, nicht von irgendwelchen Gesetzgebungen. Sie kam von innen. Mit Duldung der Gemeindeleitung, die sich vermutlich nach einem schleichenden Prozess nicht mehr viel dabei dachte. Das kommt nicht von heute auf morgen, dass so man völlig kippt. Das sind ganz, ganz kleine Schritte. Habe ich in mehreren Verbänden, auch großen evangelikalen Verbänden, inzwischen beobachtet. In so kleinen Schritten geschieht das mehr und mehr und irgendwann kippt's, wenn keiner Stopp sagt. Denn irgendwann gewöhnt man sich dran und dann kommt es dazu, es läuft ja super. So gut, dass Jesus in höchsten Tönen lobte. Ja, das, was gut lief, lobte er. Das waren die, die ihm treu geblieben sind, die dafür gesorgt haben, dass Menschen dazukamen, die ihm treu geblieben sind. Nur auf der einen Seite, wo das Gute war, hatte sich eben auch das Schlechte, das Zerstörerische eingeschlichen. Und während nun die Gemeindeleitung hier offensichtlich dazu schwieg, meldet sich jetzt der zu Wort, der unverrückbar standfest auf der Gültigkeit seines Wortes besteht. Wenn jetzt, wo alles so im Fluss ist, wo alles so gleichgültig wird, sagt Jesus, ich bin es, der mit Feuerflammen, ehernen Füßen hier steht. Mich bewegt ihr nicht. Mein Wort gilt. Und ich sehe alles, diese durchdringenden, heute würde man sagen, Laseraugen, die sich nicht blenden lassen. Die sagen, ich weiß genau, was los ist. Und ich kenne auch die Absichten, die dahinter stehen, die wir als Menschen manchmal nicht so schnell entdecken. Und der sagt nun, ich lasse das nicht durchgehen. Wörtlich, und ich habe ihr eine Frist gegeben, damit sie Buße tue. Aber sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenlager und diejenigen, die mit ihr Ehebruch getrieben haben, in große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich töten durch Pest, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der da Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch geben, einem jeden nach seinen Werken. Die Gemeinde ist offensichtlich nicht in der Lage, sich dieser Irrlehre mal dagegen anzugehen. Aber Jesus nimmt sich ihrer an, denn Gott lässt sich nicht spotten. Und dahinter steckt, dass Gott sagt, Gemeinde ist Vorbildfunktion. Wenn an einer Gemeinde schon nicht mehr zu entdecken ist, wie der lebendige Gott ist, wenn die so gleichgültig geworden ist, wenn sie alles andere mitmacht, dann kann ich das nicht durchgehen lassen. Gemeinde soll Einladung zum lebendigen Gott sein und nicht im Wettbewerb der Ideologien mitmischen. Schlechte Vorbilder können keine guten Nachfolger heranziehen. Und ich glaube, dass das mit der Grund ist, weshalb mir diese harten Aussagen kommt. Ich werde da durchgreifen. Ich werde die Kinder, also die Nachfolger, die es genauso machen werden, ausrotten. Wir haben das noch zweimal in dem Zusammenhang, finde ich, das ist nach meiner Erkenntnis der Bibel, im Alten Testament, als Jericho erobert wurde. Und dann haben ein paar sowas mitgehen lassen, sollten sie nicht, war gebannt, hatten es dann vergraben. Und dann haben sie danach von einem kleinen Ort eins auf die Mütze bekommen. Sind etliche gestorben, bis sie das Gebannte, was Gott gesagt hat, das dürft ihr nicht nehmen, die Sünder entfernt hatten. Und ich glaube, es damit Gott deutlich machen wollte, hier beginnt etwas Neues in diesem neuen Land. Soll ihr mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Und die ganze Welt sollte daran erkennen, wie ein Volk mit Gott lebt. Sollte Modell haben, missionarisches Modell haben. Israel hat es nicht geschafft. Im Neuen Testament haben wir bei Ananias und Sapphira schon mal eine ähnliche Geschichte. Auch da betrügen sie offensichtlich die Gemeinde, indem sie sagen, wir haben viel mehr gespendet, als sie wirklich gespendet haben, und fallen tot um. Harte Strafen. Aber ich denke, dass es auch da so Gott deutlich macht, es war die erste Gemeinde, die Modellgemeinde. Damals das Modell im Alten Testament, jetzt das Modell im Neuen Testament. Gott sagt, das geht nicht. Die Linie mit mir Nachfolge geht nur ganz oder gar nicht. In dem Zusammenhang verstehe ich auch, dass hier diese sieben Modellgemeinden, die dort beschrieben sind, dass Gott sagt, ich gucke da genau hin und das lasse ich nicht durchgehen, auch wenn ihr es durchgehen lasst. Man kann vielleicht sagen, dass hier in Thyatira wir einen Punkt erleben, wo Gottes Geduldsfaden reißt. Wobei die Geduld schon lange ist, sage ich gleich einen Satz dazu. Denn wenn sein Bodenpersonal versagt, greift er ein. Und wie greift er ein? Das ist das Stichwort Geduld mit einer Fristsetzung. Also nicht wie bei Ananias und Sapphira sofort. Sagt, ich gebe dir Zeit, ich rufe zur Umkehr. Auch die Sendschreiben ist ja nochmal ein Ruf zur Umkehr. Ist ja nicht, dass sofort Gott sein Gericht umsetzt. Und wir wissen von verschiedenen Berichten, auch gerade aus dem Alten Testament, wie Gott lange Geduld hat, über Jahre hinweg. Und wenn ein Volk umkehrt, ich sage nur Ninive, wie Gott selbst andere Völker verschont, wenn sie gehorsam werden. Gott gibt Gnadenzeit. Wie lange, das wissen wir allerdings nicht. Sicher ist nur, dass sie nicht unbegrenzt ist. Und vor allem, dass wenn diese Gnadenzeit ist, wir nicht auf den falschen Trichter kommen sollen. Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Wort gilt. Das wird hier in Thyatira auch deutlich. Und wenn Gott auch nicht gleich straft, wenn es eine ganze Weile laufen lässt, ist das kein Zeichen, dass es für Gott okay ist. Das ist eine Gnadenzeit, die gibt es eine Zeit, wo er sagt, tue Buße, kehre um, damit ich nicht etwas tun muss. Denn das Ziel Jesu bei seinen Leuten ist immer Buße, Umkehr. Gott macht Strafen keine Freude. Er will Versöhnung, er will Vergebung. Und wisst ihr, Jesus hat ja alles dafür getan. Wir haben Karfreitag gefeiert, Ostern gefeiert. Jesus hat alles dafür getan, dass wir umkehren können, dass wir Vergebung bekommen können. Das möchte Gott. Nur wenn wir das alles ablehnen, gleichgültig machen und sagen, na ja, ich kann ja so leben, wie ich will, und Gott tut nichts dagegen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo Gott sagt, doch, ich tue was dagegen. Gott geht auch mit uns konkrete Schritte. Er mahnt uns durch sein Wort. Er verweist immer wieder auf sein Wort, wo das geschrieben ist. Er wartet auf unsere Einsicht, oft auch auf unsere ganz persönliche Buße, Umkehr. Aber wenn nichts passiert, wird irgendwann der Tag kommen, an dem Gott aktiv wird. Das lernen wir auch hier in dieser Gemeinde in Thyatira. Mit anderen Worten oder nichts anderes sagt Jesus, wenn er hier sagt, an meinem Wort kommt keiner vorbei, ich sehe alles. Es gibt kein Aufrechnen nach dem Motto, bei so viel Gutem kann ich mir auch ein paar Sünden erlauben. Das Aufrechnen gibt es nicht. Vielleicht haben wir es manchmal im Kopf drin. Denken, naja, ich habe so viel Gutes gemacht, will Gott nicht so genau hingucken. Doch, aber ich da Vergebung habe für das, was nicht gut war. Das ist das Besondere. Denn Jesus sieht alles, Jesus weiß alles und er wartet darauf, dass wir tun, was er sagt. Und dann wartet er oft lange, oft sehr lange. Manchmal wartet ihr so lange, dass ich es kaum noch aushalten kann. Also es gibt Situationen, wo ich denke, ja, jetzt müsstest du mal langsam eingreifen. Da ist eine Gemeinde über Jahrzehnte im Clinch. Komm nicht vom Punkt weg. Und da denkt man auch, warum tust du nichts? Und Gott wartet auf Umkehr. Er wartet darauf, dass die auf sein Wort vertrauen, zur Umkehr kommen und die anderen mit zur Umkehr bringen. Man kann lange warten. Oft denkt man aber auch eben, dass man noch viel mehr Zeit hätte. Auch ganz persönlich übrigens. So mancher sagt, naja, das mit Jesus stimmt eigentlich schon, aber wenn ich jetzt ernst machen wollte, dürfte ich ja nicht und kann ich ja später auch noch machen. Wann das später ist und wann zu spät ist, weiß keiner. Und die Gefahr, dass man Gottes Langmut mit einem Okay zu einem falschen Lebensstil verwechselt, ist, glaube ich, nicht nur auf Thyatira bezogen. Das gilt bis heute. Jedenfalls merken wir, diese Fristsetzung Gottes können wir sehr unterschiedlich erleben. Doch eines hat eine Frist immer, sie läuft ab. Und wenn dann Gottes Frist zur Umkehr abgelaufen ist, dann sorgt er für klare Verhältnisse. Denn dann kommt ein gerechter Richter. Denn er sieht nicht oberflächlich. Ich bin es, schreibt dann die Thyatira. Ich bin es, der da Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch geben, einem jeden nach seinen Werken. Gottes Gericht ist nicht Willkür. Und Gottes Gericht ist Gerechtigkeit. Und er kann sich glücklich schätzen, wird jeder glücklich sein, der Unrecht gelitten hat, weil Gott Gerechtigkeit schenkt. Und jeder, der Unrecht getan hat, wird auch Gerechtigkeit erleben, denn dann gibt es das Urteil von Gott. Gericht heißt nicht, das Urteil steht am Anfang, sondern zuerst kommt der Prozess. Und drei Schritte kündigt Jesus hier an. Der erste Schritt ist oft Misserfolg oder Krankheit. Ist der Ruf zur Umkehr. Früher gab es den Begriff, ich habe ihn als Kind noch gehört, heute hört man ihn kaum noch, den Begriff der Heimsuchung. Habt ihr ihn nochmal gehört? Wenn Gott heimsucht, das ist eine Heimsuchung. Aber es ist eigentlich ein richtig schönes Wort, jemanden nach Hause suchen, der sich verirrt hat. Nach Hause bringen. Das ist, was Gott möchte. Auch wenn er Gericht tut, wenn er an seinen eigenen Leuten Gericht tut, er möchte sie nach Hause holen. Er möchte keinen verloren geben. Darum kommt oft erst Misserfolg, Krankheit oder andere Dinge. Wenn das alles nichts nützt, wenn alles umsonst bleibt, dann kommt als zweites der Schritt, die Absetzung. Das Ausrotten des Bösen aus seiner heiligen Gemeinde und alle, die da mitgemacht haben. Und der dritte Schritt ist dann Gericht in Gerechtigkeit. Ich werde euch geben, einem jeden nach seinen Werken. Einem jeden nach seinen Werken. Also die, die durchgehalten haben, kriegen richtig gute Belohnung. Vergesst übrigens nicht, dass Jesus gesagt hat, es wird alles uns wiedergegeben werden. Im Himmel werden wir auch das bekommen, was wir hier erlitten haben. Ist euch das bewusst? Mir hat mal einer gesagt, ich freue mich, wenn es richtig schwierig wird und ich ja durchhalten kann, weil, sagt er ganz egoistisch, dann kriege ich im Himmel umso mehr Lohn. Dass jetzt ein guter Gedanke ist, möchte ich mal dahingestellt lassen, aber dieses Gedanke, dieses Wissen, Gerechtigkeit heißt auch, dass Gott mir das Gut geben wird im Himmel. Wir sprechen ja oft vom Preisgericht, von dem zweiten Gericht. Für eine Gemeinde ist nun die Gemeindeleitung, aber vor Gott auch verantwortlich. Aber nicht nur, denn in einer Gemeinde ist auch jeder für sich selbst verantwortlich. Man kann nicht nur dann auf die anderen schieben. Und wenn ich etwas als Sünde erkannt habe und mir es noch keiner gesagt hat, ist kein guter Weg zu sagen, naja, die anderen haben es noch nicht gesagt, dann wird es nicht so schlimm sein, mache ich weiter. Wenn Gottes Geist mir das zeigt, dann bin ich dran, auch umzukehren. Denn Jesus wird alle gerecht richten. Und zwar nicht nach dem, was andere getan haben oder was andere nicht getan haben. Ich habe sie nur getan, weil. So ein schöner Satz. Zählt nicht. Ausschließlich, was ich getan oder was ich nicht getan habe, zählt im Gericht Gottes. Es gab in Thyatira einige, die sich trotz dieser reizvollen Verführung eben nichts haben zu Schulden kommen lassen, die Gott treu geblieben sind. Und zu ihnen sagt er jetzt schon, ich sage aber euch, den übrigen in Thyatira, die nicht haben diese Lehre, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie die Anhänger Isabels sagen, ich werfe keine Last auf euch. Nur haltet fest, was ihr habt, bis ich wiederkomme. Da macht Jesus Mut gerade denen, die sagen, wir haben keine Chance mehr, was zu ändern. Aber wir halten durch. Wir bleiben Jesus treu. Wir lassen uns nicht beirren. Wir machen da nicht mit. Jesus macht deutlich, jeder ist für sich selbst verantwortlich und jeder wird über dich und mich danach urteilen, was wir getan haben, was wir nicht getan haben. Aber nie über das, was andere getan oder warum sie es nicht getan haben, wie auch immer, wie man es drehen will. Und so gab es in der Gemeinde Thyatira diese Spannung zwischen denen, die geistlich gewachsen waren, denen man ihr Wachstum ansah, die Früchte, wie es im Neuen Testament heißt, gereift sind, man gesehen hat, die sind mit Jesus unterwegs. Und denen, die sich mit ebensolcher Leidenschaft der Verführung hingegeben haben. Was heißt das für uns? Den Tiefen des Satans steht die Tiefe der Erkenntnis Gottes des Reifens im Glauben gegenüber. Die anderen sind die Tiefen der Irrlehre eingetaucht. Und nochmal diese Irrlehre. Es stand hauptsächlich in dem drin, ich kann machen wie alle anderen auch, ich kann leben wie alle anderen auch. Gott vergibt sowieso. So die Allversöhnung ist dann der I-Punkt obendrauf. Ist sowieso egal, werden doch alle gerettet. Gott lässt keinen in die Hölle fahren. Sagt die Bibel nicht. Aber es sind die Tiefen des Satans. Da gibt man sich hin, das lebt man. Und da kann man auch einen unglaublich missionarischen Eifer entwickeln für. Es gibt nicht nur den positiven missionarischen Eifer, der zu Jesus einlädt. Es gibt auch diesen missionarischen Eifer, der vom Wort Gottes in Gemeinden wegführen möchte. Man kann eintauchen in die Tiefe des Wortes Gottes, in die Tiefe der Beziehung zu Jesus. Man kann aber auch eintauchen in die anderen Tiefen. In welche Tiefen tauchst du ein? Was motiviert dich? Was ist dein Wünschen, deine Sehnsucht? Wo schlägt dein Herz? Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle mal angefochten sind, dass wir nicht alle in Situationen kommen und sagen, eigentlich möchte ich. Letzte Woche sagte mir wieder jemand, wo der Ehepartner schwer krank ist und schon etliche Jahre geht's. Ja, dann sehe ich da eine andere Person und ich will ja treu sein. Anfechtungen kommen. Anfechtungen kommen. Die sind aber nicht mit den tiefen Satans gemeint. So einen tiefen Satan, also ich gebe denen nach. Ich fange an, das Wort Gottes so zurechtzubiegen, dass mit dem, was ich gern möchte, kompatibel wird. Das prägt dann mein Denken und mein Wollen. In welche Tiefen tauchst du ein? Das Wort Gottes, dass das dein Leben prägt, dass das dein Denken füllt, dass das deine Motivation, deine Einstellung, alles das prägt das. Denn wisst ihr, egal was wir tun, womit wir uns auseinandersetzen, alles, was wir lesen, was wir uns aufnehmen, prägt uns. Ich denke an einen, der hat unglaublich viele Horror- und Science-Fiction-Filme geguckt. Da plötzlich merkst du, in meinem geistlichen Leben überhaupt nicht gut. Das macht mich kaputt. Und er hat gesagt, nee, also Jesus ist mir lieber. War auch kein kurzer Weg, aber gemerkt, ich darf da nicht tiefer eintauchen, das tut mir nicht gut. Dann taucht man woanders ein. Es prägt uns. Mit allem, was uns beschäftigen, das prägt uns. Und wenn es nicht das Wort Gottes ist, prägt uns irgendetwas anderes. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Es heißt eintauchen. In welche Tiefe tauchst du ein? In Thyatira war die Irrlehre zu mächtig geworden. Der Einzelne konnte nichts mehr dagegen ausrichten. Zu viele inklusive Leitungen waren bereits der Verführung erlegen. Dort hineingetaucht, statt in die Erkenntnis des Wortes Gottes. Die Gemeinde war so sehr infiziert, dass sie zu einem Teil geistlich verseucht war. Aber Jesus weiß und sieht. Und er gab diesen einen kleinen Rest, der nicht mitgemacht hat, der treu geblieben ist, der im Glauben gewachsen war. Die schert er nicht mit übereinkam, er sieht sie, wie sie sind. Im Gegenteil, sie hebt er hervor. Und das kann ich mir ganz gut vorstellen. In unserer Zeit muss man hier auf der Kanzel schon aufpassen, was man wie formuliert, um nicht plötzlich vor dem Kali zu stehen. Es ist diese Woche wieder gelesen, zwei junge Männer, die einen christlichen Podcast gemacht haben, haben irgendwie, ich weiß nicht genau, was es jetzt war, Satz gesagt, der eine steht jetzt vor Gericht. Man muss aufpassen inzwischen, was man wo wie sagt. Jesus sieht die treu bleiben. Denn wenn ich das weiß, ist es viel einfacher, in die andere Richtung zu gehen. Und die hebt er vor, die von allen anderen runtergemacht werden. Ach, du glaubst das noch? Ich auf einem Kongress, einmal mit lauter Pastoren, Hauptamtlichen. Und als ich dann auch so sagte, naja, Gott möchte Mann und Frau als Ehe. Ach, auf dem Stand bist du noch? Ja? Es ist viel einfacher, du bist viel angesehener, wenn du das mitmachst, was alle mitmachen. Übrig bleiben, an die Übriggebliebenen, die nicht mitmachen. Hier in Thyatira schreibt Jesus, richtet er sich, wenn er sagt, gut gemacht. Alle anderen sagen vielleicht, ihr Alten, ihr Altbackenen, ihr von gestern, ihr, die sagt, nee, gut gemacht. Ihr habt alles richtig gemacht, weil ihr nicht in die Tiefen des Satans eintaucht. Und genau das ist auch ein Zeichen geistlicher Reife, dass ich nicht erst alles ausprobieren muss, um zu begreifen, dass es falsch ist. Dass ich es lernen kann, immer früher umzukehren, immer schneller Gottes Wege einzuschlagen. Und das ist auch ein Zeichen des geistlichen Wachstums, dass ich immer mehr auch ein Gefühl dafür bekomme, der Heilige Geist mich immer weiter führt in diese Richtung, dass ich erkenne, wenn etwas in der falsche Richtung geht. Und Jesus tadelt diese Guten nicht für das, was die anderen falsch gemacht haben. Er tadelt sie überhaupt nicht. Er straft sie auch nicht. Ich lege euch keine weitere Last auf. Was für ein schöner Satz. Nicht, weil er keine weitere Last auflegt, weil das heißt ja auch, ich sehe die Last, die du schon trägst, weil du treu geblieben bist. Und Jesus sagt weiter so, haltet an mir fest, bis ich komme und Ordnung schaffe. Die laserscharfen, feuerflammenden Augen Jesu sehen alles, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft. Dem, der siegt und meine Werke bis ans Ende hält, werde ich Vollmacht über die Nationen geben. Und er wird sie mit eisernem Stock weiden, wie irdenes Geschirr zerbricht. wie auch ich empfangen habe von meinem Vater, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Die, die übrig geblieben sind, die treu geblieben sind, die durchgehalten haben, die von den anderen gar nicht mehr so richtig für voll genommen werden, stellen fest, bei Jesus kommt keiner zu kurz. Gott lässt sich nicht schenken, er schenkt viel lieber. So verspricht er gerade dem Rest, der durchgehalten hat, am Ende sein Geschenk zu geben. Und drei Geschenke sind hier noch genannt. Das erste, Vollmacht über die Völker. Die, die in der Gemeinde eigentlich die verloren haben. Die gesagt haben, wir können nichts mehr ändern, ist es vorbei. Sagt Jesus, ihr werdet die Völker richten. Das galt jetzt nicht nur für die Gemeinde. Wir wissen, dass das für alle gilt, die Jesus treu geblieben sind. Die werden einmal mit ihm zusammen über den anderen Gericht sitzen. Das sind die wahren Gläubigen, die in dieser Gemeinde offiziell nichts mehr zu sagen hatten, längst mundtot gemacht wurden. Zu ihnen sagt Jesus, wie man heute sagen würde, wer zuletzt lacht. Wörtlich heißt hier, ihr werdet mit mir richten. Das zweite, Weiden mit eisernem Stab und zerbrechendem Geschirr. Unmissverständlich beschreibt Jesus, wie Treue sich am Ende auszahlt. In dieser schnell vergänglichen Welt kann das Böse sehr oft sich wie ein Sieger fühlen und der Gerichte wie der Unterlegene. Aber in Ewigkeit wird das Böse unterworfen werden und bleiben. Die treu gebliebenen sind, haben den eisernen Gerichtsstab. Sie sind die, die am Ende das letzte Wort haben. Das zerbrechende Geschirr, was hier genannt ist, könnte ein Hinweis darauf sein. Es gab damals, bei den ägyptischen Machthabern damals so, dass wenn jemand den Thron bestiegen hat, dass sie Geschirr zerbrachen und mit diesem zerbrochenen Geschirr deutlich machten, jetzt bin ich auf dem Thron, jeder, der sich mir in den Weg stellt, der meinen Thron gefährdet, der zerbreche ich wie dieses Geschirr. Einfach ein Ausdruck der Macht. Dass Jesus sagt, ich habe diese Macht. An diese Macht kommt keiner ran. Dieses Bild gibt Jesus in seine Treuen wieder. So einfach, wie das hier schier übermächtig Böse zerbrechen wird, oder hier auftritt, dieses schier übermächtig Böse, wird das zerbrechen wie einfaches Geschirr durch seine Treuen. Und das dritte ist das Bild vom Morgenstern. Ist ja auch ein Symbol für die Venus, auch ein Symbol für Sieg und Herrschaft, vor allem aber auch für den Anfang eines neuen Tages. Jesus ist der Morgenstern. Wir haben es vorhin gesungen. Mit ihm beginnt ein neuer Tag. Und seine Treuen gehören jetzt schon zum Anfang dieser neuen Welt. Mit ihnen beginnt bereits im Dunkel das Licht. Wer Jesus gehört, hat bereits dieses Licht der Ewigkeit in sich. Seine Treuen sind der Anfang von Gottes neuer Welt. Und Jesu Gemeinde soll der Anbruch dieses neuen Tages sichtbar werden. Und das möchte Jesus uns buchstäblich an die Ohren schreiben, mit dem Satz der wo eigentlich jeder Brief aufhört, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ist ein letzter Aufforderung an uns. Du hast gehört, was tust du daraus? Wer ein Ohr hat, der höre. Sagt es auch vom Hören ins Herz, das steckt dahinter. Die Ernsthaftigkeit macht Jesus deutlich. Und das ist die Herausforderung, die Entscheidung an uns. Was mache ich mit dem Gehörten? Welche Tiefen tauche ich ein? Amen.